Ab dem Moment, wo bekannt war, dass das Teil sich verändern wird, kamen natürlich sonst auch eine Menge Vorschläge von durchaus interessanten Profilen, aber wir haben uns trotzdem auf die Namen konzentriert, die wir schon vorher auf der Liste hatten, sollte es zu dem Fall kommen. Und ja, jetzt sind wir halt sehr, sehr froh, dass das mit Martin so geklappt hat.
Und damit ein sportliches Willkommen zu Big Postgame, präsentiert von Tipico Sportwetten. Wir sind mal wieder für euch am Start und dieses Mal wieder mit dem aktuellsten Geschehen. Und damit erstmal Grüße raus an die Elbe zu Robert Fabrik. Hi.
Grüße, die Alster ist näher.
Bitte, die Alster ist näher?
Die Alster ist bei meinem aktuellen Standort
näher. Ah, na, siehste?
Die sehr schöne Außenalster.
Ja, das stimmt. Wir sind heute sozusagen im ASD-Team unterwegs, nicht im AST. Und auch nicht im AfD, um Gottes Willen, da gleich schon gar nicht, aber im ASD-Team. Ruppi, kennst du ASD noch von früher?
Ja, natürlich, kenne ich ja aus. Also ist ja, bin ja kein Hamburger, aber trotzdem kennt man das natürlich
ja.
Hier in Hamburg erst recht.
Ja, die Süd-Nord-Connection zwischen Afrop und Sammy Deluxe damals. Wir haben nämlich heute Robert nicht mit dabei, der ist immer noch im Urlaub. Als Lehrer sei ihm das mal gegönnt. Ja. Und entsprechend übernehmen wir die Schicht hier sehr gerne sogar, denn es gibt so viele gute und spannende Themen zu besprechen, wie es, glaube ich, selten gab, die gar nicht was unbedingt mit dem direkten Sportlichen zu tun haben, aber natürlich auch, und auf diesen Weg wollen wir euch natürlich mitnehmen. Thema Referee hatten wir schon vergangene Woche, da könnt ihr gerne nochmal reinhören in die Folge, vergangene Folge, so heißt das Ganze, ich habe heute ein bisschen Knoten in der Zunge, vergangene Folge, da gab es ein ausführliches Interview mit dem BBL-Boss, mit Neža Kovačević, also falls ihr da interessiert seid, hört dort gerne nochmal rein, falls ihr die noch nicht gehört habt, ansonsten lasst uns gerne eine gute Bewertung da auf dem Podcatcher eurer Wahl und lasst uns vor allem ein Follow da auf unserem neuen Instagram-Kanal, der ausschließlich für den Podcast ist, da gibt es dann auch immer News und so weiter und so fort. Verlinke ich euch diesmal aber wirklich in den Shownotes. Die letzten Mal habe ich das schon gesagt und dann danach vergessen. Classy Stucky. Von daher machen wir es dieses Mal so, dass ich es mir schon notiere und dann auch verlinke. So, und damit steigen wir dann auch rein in diese Folge. Wir haben heute vieles zu besprechen, Ruppi. Wir sprechen über die MHP-Riesen Ludwigsburg und deren kommenden Coach und einen Spieler, der der Liga vielleicht ganz gut zu stehen kommen wird für ein paar Spiele. Wir sprechen auch über Ulm, weil jetzt klar ist, was Sache ist. Fechter wird ein Thema sein. Da werden wir sogar einen Gast haben, habt ihr ja gerade vorhin schon gehört. Gerrit Kersten Thiele ist bei uns zu Gast, der sportliche Leiter von Raster Fechter, über den neuen Coach, der am Montag vorgestellt wurde, über Martin Schiller. Wir besprechen mit euch die Themen aus Tübingen, aus Crailsheim und aus Heidelberg. Da geht es auch nochmal um das Thema Nachverpflichtung, das wir auch später nochmal ein bisschen diskutieren wollen, auch aufgrund von ein paar Diskussionen unter unseren Social-Media-Beiträgen. Da wollen wir ein bisschen auf euch eingehen und unsere Meinung dort, also hier kundtun, natürlich ansonsten den Tipico-Tipp der Woche und so weiter und so fort. Alba Berlin haben wir noch mit dem Programm und im Spotlight dieses Mal das AST, also nicht ASD, sondern AST. Nämlich das Albert-Schweitzer-Turnier. Da wollen wir euch noch ein paar Tipps geben für Spiele und für Spieler und so weiter und so fort. Also volles Programm und deswegen rein damit, Ruppi. Wir starten mal, würde ich sagen, mit dem Derby-Debakel. Das klingt schon fast wie eine Bildschlagzeile. Ja. Gute Alliteration gut, geliefert. Das Derby-Debakel von Ludwigsburg. Und was dem Ganzen vorausgegangen ist. Wo wollen wir anfangen? Beim Spiel selber oder bei dem Sachverhalt, der aktuell in Ludwigsburg Thema ist?
Zum Spiel selber gibt es ja nicht viel zu sagen. Ulm war von Anfang an deutlich überlegen, schnell klar abgesetzt und dann vor allem in der zweiten Halbzeit sich richtig in so einen Rausch gespielt. Tommy Klepper ist mal heiß gelaufen mit den zwei Dreiern in Folge. Rund um eine gute Teamleistung. Jorginho so ein bisschen rausgeragt und Ludwigsburg ja in die Einzelteile zerfallen und hat natürlich gleich irgendwelche Mythen genährt davon, dass Entscheidungen auf der Trainerposition die Mannschaft beeinflussen.
Ja, ob das so ist, das können wir nicht bewerten. Das wird erst die Zukunft zeigen. Allerdings war zu sehen, dass es gegen Ulm überhaupt nichts war. Die haben ja das Hinspiel ziemlich hoch gewonnen, die MHP-Riesen Ludwigsburg, mit deutlich über 20 Punkten, um das Rückspiel dann noch höher zu verlieren und damit auch den direkten Vergleich, der bei den beiden Mannschaften gar nicht so belanglos ist. Denn sie sind beide im Kampf da um Platz 6, Platz 5 inbegriffen. Und entsprechend kann das noch von großer Bedeutung sein. Also so einen deutlichen direkten Vergleich wegzuwerfen, das hat, glaube ich, vor dem Spiel niemand für möglich gehalten. Es ist dann aber passiert. Was passiert ist vor dem Spiel und weshalb sich da die Mythen ranken, das können wir für euch kurz aufarbeiten, Ruppi. Denn Josh King, den wir in den letzten Monaten immer wieder gelobt haben, den wir immer wieder für gut befunden haben in seiner Arbeit, wird in der kommenden Saison die MHP-Riesen aller Voraussicht nach nicht mehr trainieren.
Ja, soweit ich weiß, mit Gewissheit nicht trainieren, weil er nämlich ersetzt wird von seinem Vorgänger, von John Patrick. Und das hat man Josh King auch so in einem Gespräch vergangene Woche Donnerstag abends mitgeteilt.
Ja, im aktuellen Heft ist ein Artikel drin, den ich geschrieben habe bei uns. Verlinke ich euch auch gerne nochmal. Könnt ihr über die Homepage bestellen, falls ihr das Heft noch nicht habt. Könnt ihr euch da reinziehen. Da sind gleich mehrere Themen drin, die direkt Ludwigsburg betreffen. Ist ganz lustig eigentlich. Da war noch das Ganze in der Schwebe. Es gibt auch keine offizielle Bestätigung davon, das muss man auch sagen. Aber wir haben aus mehreren Quellen gehört, dass es fest ist, dass John Patrick der Coach der MHP-Riesen Ludwigsburg ab der kommenden Saison ist und dass Josh King, man muss es glaube ich so sagen, trotz starker Arbeit bei den Ludwigsburgern gegangen wird.
Ja, wie schätzt du das Ganze ein? Also wir haben ja schon mehrfach besprochen, dass wir eigentlich Team Josh King sind. Nun wird er ersetzt von seinem Vorgänger.
Ja, wie schätze ich das ein? Das ist eine gute Frage.
Du kannst es, glaube ich, ganz gut beurteilen.
Was auffällig war im letzten und in diesem Jahr ist, dass Josh King spät über dessen Zukunft gesprochen wurde. Jeweils hat er nur einen Jahresvertrag bekommen. In der vergangenen Saison hat man dann so Anfang März das erste Mal drüber gesprochen. Anfang April gab es dann die Bestätigung, dass er nochmal verlängert, aber nur um ein Jahr. Und in dieser Saison war es wieder so. Wir haben Journalisten vor Ort haben nachgefragt, immer wieder. Hab da auch mit dem Präsidenten gesprochen von den MHP-Riesen. Er hat gesagt, wir besprechen das ganz ruhig und werden dann Anfang April eine Rückmeldung dazu geben oder sagen, wie es dann gelaufen ist. Das Ganze ist jetzt schon im Ende März gewesen, weil eben John Patrick zurückkommt. Ich finde, man tut Josh King damit nicht so richtig, nicht so richtig. Es ist für mich nicht die richtige Entscheidung. Er hat eine gute Leistung abgeliefert. Er hat alles gebracht, was dieser Verein eigentlich von ihm wollte. Er hat die Identität weitergeführt. Er hat Erfolge gebracht. Das frühe Champions League Ausscheiden vergangene Saison in den Play-ins kann man vielleicht als einen Kritikpunkt anführen. Das frühe Pokalaus in dieser Saison könnte man auch noch mit anführen. Es waren zu große Ups and Downs. Die Fans wurden anscheinend nicht genug emotionalisiert. Das waren die Kritikpunkte an ihm. Weiß ich nicht. Das sind für mich keine validen, messbaren Daten, auf die man sich beziehen kann und sagen kann, das war nicht die Arbeit, die wir von ihm erwartet haben. Sportlich gesehen war das top, identitätstechnisch gesehen war das top, was er geliefert hat. Und man hat auch, muss ich ehrlich sagen, auch als Journalist hier in Ludwigsburg, wenn man nachgefragt hat, nie wirklich gespürt, dass er dort einen großen Rückhalt hat bei den entscheidenden Personen im Hintergrund. Und entsprechend hat es mich nicht gewundert, dass er jetzt seinen Vertrag auslaufen gelassen wird. Dass jetzt John Patrick zurückkommt, hat mich dagegen sehr gewundert.
Also John Patrick ist natürlich der Übervater, der die ganze Zeit immer über dem Ganzen geschwebt hat, der eine Ära geprägt hat in Ludwigsburg, der ungemein erfolgreich war, der einer der herausragenden Trainer und stilprägendsten Trainer wahrscheinlich auch der vergangenen zwei Dekaden in der Bundesliga ist. Also ich sehe das an dem Punkt nicht kritisch, dass John Patrick neuer Trainer wird, weil er bewiesen hat, was er kann und das wird funktionieren, da brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Ich sehe es eben dahingehend kritisch, dass Josh King trotz zweier guter, solider Saisons, du hast es angesprochen, jetzt mit leeren Taschen dasteht oder mit gepackten Taschen besser gesagt am Ende der Saison. Du hast gemeint eben, der hat die Fans nicht emotionalisiert. Also mein Gott, da ist er halt nicht der Typ für. Aber was interessiert das? Beim besten Willen.
Also, ich bin auch,
damit gewinnst du also kein Spiel.
Und er ist total der Typ dafür. Er ist ja, ich glaube, es gibt kaum einen energiereicheren Trainer als er. Er ist
auch sympathisch.
Sympathisch, sagt gerade raus. Aber ich glaube eher, dass es damit zusammenhing, dass er halt nie die volle Rückendeckung von Präsidium und von sportlich entscheidenden Personen hinter sich hatte, so dass dann auch häufiger mal von Fans irgendwie gemault wurde, obwohl das aus meiner Sicht nicht hätte sein müssen und häufig auch überzogen war. Ich habe es dann häufig auf dieses schwäbische Gebruddel, nennt man das hier. Ich glaube, das versteht man auch im Hochdeutschen, oder? geschoben. Diese latente Unzufriedenheit, wenn jetzt Ludwigsburg nicht mit 40 Punkten gegen Bayern gewinnt und man rausläuft mit jubelnden Armen, dann ist es immer in Ordnung gewesen. Aber mit so einer Mannschaft musst du erstmal und mit so einem Budget musst du erstmal ins Halbfinale im Pokal und in der Liga kommen und jetzt diese Saison unter die Top 8 in der Basketball Champions League plus irgendwo im Playoff-Rennen mit dabei sein. Ich fand, wie gesagt, sportlich hat er gut gearbeitet. Es war wahrscheinlich dieser Ära-Gedanke, John Patrick kommt zurück, die Ludwigsburger dann dazu gebracht haben, zu entscheiden, dass Josh King das nicht mehr weitermacht. Wie gesagt, ich konnte es nie so ganz nachvollziehen, kann es bis heute nicht nachvollziehen, wie man ihm da nicht den nötigen Respekt für die erbrachte Leistung hatte entgegenbringen können, aber it is what it is, so ist das Geschäft, es ist ein Business, ein hartes Business vor allem, und jetzt schauen wir mal, wo es mit Josh King weitergeht. Das,
was siehst du denn für Optionen für ihn?
Also ich habe auch noch spannend werden.
Ein wildes Gerücht irgendwo gelesen, dass er nächster Trainer bei MBC wird. Das halte ich für völlig ausgeschlossen. Was, also wieso?
Ja.
So, Petra Krunic ist erstens da und zweitens, das wäre nach der Zeit in Ludwigsburg, die er gut abgeschlossen hat, sicherlich keine Verbesserung auf dem Papier. Was interessant werden könnte, gegebenenfalls wäre Heidelberg, wobei auch da die Frage ist, wenn die Heidelberger mit Ingo Frey den Klassenerhalt schaffen, warum soll man ihn dann austauschen? Aber es wäre naheliegend, auch aus familiären Gründen, aus geografischen Gründen. Und dann geisterte ja schon vor mehreren Wochen immer mal dieses Interesse aus der Türkei an ihm hier herum.
Ja, da müssen wir dann einfach schauen, was die Zeit bringt, was die Gerüchteküche bringt. Das also die eine Personalie bei den MHP-Riesen Ludwigsburg. John Patrick ist zurück in der BBL ab der kommenden Saison. Ich bin sehr gespannt. Ich bin super gespannt, wie das wieder wird. Ich würde nicht sagen, dass ich mich nicht darauf freue.
Nein, das ist ein super Typ, so der tut der Liga gut.
Ja,
das
genau.
Ist eine Frage.
Das glaube ich nämlich auch, weil er einfach eine Type ist, die man mag oder nicht mag. Da gibt's verschiedene Kategorien bei den Fans, glaube ich, und auch sonst bei den sportlichen Verantwortlichen. Aber das macht's ja auch besonders, dass dann eben man muss ja auch nicht everyone's darling sein. Sondern kann da auch das Ganze einfach so ein bisschen aufspalten, was völlig in Ordnung ist. Und dann haben wir noch eine Personalie bei den MHP-Riesen Ludwigsburg, die super interessant ist, die wir auch vermeldet haben mit dem Hinweis auf die lokale Zeitung, die EKZ, weil sich deren Informationen mit unseren gedeckt hatten. Sie hatten es früher veröffentlicht, nämlich dass Ariel Hugporti zurückkommt zu den MHP-Riesen Ludwigsburg, Ruppi.
Jo, direkt aus Melbourne vom Finale. Da hat er bedauerlicherweise das Endspiel noch mit 81-83 verloren. Und dann musste es schnell gehen. Es wäre vielleicht sogar riskanter gewesen, wenn sie gewonnen hätten und dann siegestrunken da irgendwelche Unterschriften verpennt hätten. So war es wahrscheinlich einfacher. Es ist schade, dass er nicht als Meister kommt, aber es ist schön für ihn, dass er in die Bundesliga zurückkommt. Bin ich sehr gespannt. Wir haben ihn wirklich lange nicht gesehen. Er war eine ganze Zeit lang im Ausland unterwegs, völlig vom Radar verschwunden, hat sich jetzt in Neuseeland vor allem als Rebounder ausgezeichnet. Mal schauen, was er den Ludwigsburgern geben kann. Die brauchen ja nach der Freistellung von Michael Hughes auch wieder jemanden auf das 5.
Und da passt er natürlich noch mit deutschem Pass noch viel besser hin. Das ist, glaube ich, könnte ein richtiger Big Point werden, wenn sie ihn da integriert bekommen ins Spielsystem von Josh King übrigens. Noch ist er ja da.
Noch.
Genau, defensiv und defensiv Anker, Rebounder. Das ist ein Spieler, der Ludwigsburg im letzten Saisondrittel nochmal richtig unterstützen kann und dann in Richtung Playoffs natürlich auch. Vor allem junger deutscher Spieler, der dann ab dem Sommer in Richtung NBA abbiegen möchte. Wer dazu mehr erfahren möchte, der darf gerne auch ins Heft reinlesen, nämlich unser Kollege Manu Baranjak hat ihn da begleitet, beziehungsweise hat ihn online getroffen, mit ihm gesprochen und noch ein paar mehr Stimmen eingeholt und entsprechend ein sehr interessanter Artikel über Ariel Hugporti, wenn ihr da mehr lesen möchtet. Hat seine Ausbildung unter anderem bei Ludwigsburg genossen, war dann in der Bubble kurz aktiv für die MHP-Riesen, um dann eben in Australien sein Glück zu suchen. Hatte sich da die Achillessehne gerissen, ist zurückgekommen, ist aber erst 21. Also total krass. Und wurde dann jetzt auch übrigens am Montagabend vermeldet als offizieller Neuzugang. Als viele noch gedacht haben, haha, April, hat man dann auch bei uns unter dem Post viel gelesen. April-Scherz, guter April-Scherz, was niemand so richtig glauben konnte.
Diese Wechselfrist ist doch immer am 31. März.
Richtig,
oder
ja.
Oder im letzten Jahr.
31.
Mir ist es dieses Jahr zum ersten Mal aufgefallen, dass diese April-Scherze da ständig kommen und angenommen werden.
Ja. Weil da vielleicht auch noch nie so viel Wirbel war wie an diesem 1. April. Das kann natürlich sein.
Das kann sein.
Also Ludwigsburg mit zwei großen Ausrufezeichen. Eins noch in dieser Saison, das andere für die kommende Saison. Lass uns auch ganz kurz über Ulm sprechen. Anton Gavel ist jetzt raus. Er ist ab kommender Saison bei Bamberg Trainer. Hatten wir hier im Podcast noch nicht konkretisiert, beziehungsweise noch nicht offiziell verkünden können. Das wurde jetzt von den Clubs offiziell gemacht. Übrigens Glückwunsch dir zum Verkünden dieses Blockbuster Wechsels als erstem. Ja. Da können wir, glaube ich, noch sagen, dass er dann in Bamberg bis 2027 allerhöchstwahrscheinlich erstmal sein wird, beziehungsweise bis dahin läuft dann sein Vertrag. Also auch ein langfristiges Arbeitspapier dort. Hast du noch irgendwas zu Gründen aus dem Hintergrund erfahren? Er selbst möchte ja aktuell nicht drüber sprechen, hat auch bei deinen vor den Kameras immer abgewiegelt. Also hat man nichts rausgekriegt, auch im Spiel gegen Ludwigsburg nicht.
Nein, da gibt's nichts Neues. Das sollen wohl auch verstärkt private Motive gewesen sein, aber das ist jetzt nicht unsere Aufgabe, da rein zu interpretieren. Es kann sicherlich auch den einen oder anderen finanziellen Anreiz gegeben haben, um so einen Meistertrainer zu bekommen.
Okay, das also erstmal zu Ludwigsburg und Ulm. Die Ulmer übrigens damit wieder noch dichter im Playoff-Rennen rutschen auf Platz 6 nach diesem Spieltag, was dem ein oder anderen Orangenen da ganz gut schmecken dürfte, nach diesen Spielen da gegen Ludwigsburg, vor allem nach dem Hinspiel. Okay, dann lass uns weitermachen mit Vechta, denn da gab es den nächsten Blockbuster. Und zwar die Verpflichtung, da war ja klar, dass dann, ja, wir können das Trainerkarussell mal kurz durchleuchten, Tonno Gavel, also von Ulm nach Bamberg, bei Ulm wird ein neuer Spot frei, den wird Ty Harrelson besetzen, auch das wurde in dem Zug dann offiziell verkündet, auch das hatten wir schon davor verkündet und der Platz in Vechta war dann aber erstmal frei.
So ist es und da haben sie sehr schnell einen Nachfolger gefunden, meines Wissens am Donnerstagabend, glaube ich auch, als Josh King das mitgeteilt wurde, ist man da zu einer Einigung gekommen. War ein ganz interessanter Prozess. Also wovon ich gehört habe, ist, dass sie, also um es einmal kurz zu sagen, Martin Schiller wird Trainer in Vechta. Und im Prozess wurde unter anderem auch, da bin ich sehr sicher, Henrik Röde interviewt. Es gab auch die Namen Arne Woltmann und Fabian Strauß, der Trainer aus Dresden. Bei Arne Woltmann habe ich nichts Konkretes gehört und Fabian Strauß hat mir gegenüber dementiert, dass es da zumindest mit ihm persönlichen Kontakt gibt. Das läuft bei ihm über seinen Berater und da hat er auch nichts von gehört.
Das mal dazu und jetzt haben wir für euch den sportlichen Leiter der von Rasta Vechta für euch im Interview, Gerrit Kersten Thiele. Der hat das Ganze eingefädelt, der hat das Ganze durchgezogen. Und was er zu Martin Schiller sagt, wie das Ganze zustande gekommen ist und wie seine Erfahrung oder was ihm seine Erfahrung als Agent jetzt auch als GM bringen, das hört er jetzt. Viel Spaß mit Gerrit Kersten Thiele. Gerrit, ihr habt einen neuen Coach verpflichtet und zwar Martin Schiller. Heute, also am Montag, offiziell festgestellt oder vorgestellt besser gesagt. Warum Martin Schiller?
Ja, Martin ist ein Name, den ich schon lange kenne, den wir in der Basketballwelt schon lange kennen. Wir haben uns nicht mit vielen Namen befasst. Wir sind sehr froh, dass er uns ab der kommenden Saison hier als Head Coach Teil von Rasta sein wird. Und er bringt viel Erfahrung mit, ist ein Trainer, der auch im deutschen Basketball schon lange unterwegs ist und bringt ganz viele Dinge mit, die uns wichtig waren bei unserem nächsten Head Coach.
Wie war denn so der Prozess der Verpflichtung? Wann konntet ihr absehen, dass Ty Harrelson nicht bleibt, dass ihr anfangen müsst, euch zu unterhalten? Habt ihr, wie du selber meintest, mit wenigen Trainern gesprochen? Ich habe gehört, Henrik Röde soll einer gewesen sein. So, wie lief das Ganze vonstatten?
Naja, ab dem Moment, also bis zu dem Moment, wo Ty sich entschieden hatte, ob er seine Ausstiegsoption nutzt, haben wir uns nur mit Ty befasst. Natürlich habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wer könnten Leute sein, die für uns interessant sind, wenn er sich wenn Teil sich für eine Veränderung entscheidet. Das hat er getan und als er uns das mitgeteilt hat, ab dem Moment habe ich angefangen, mit den Leuten Kontakt aufzunehmen, über die ich mir schon vorher Gedanken gemacht habe und habe mich auch auf diese Namen konzentriert. Ab dem Moment, wo bekannt war, dass das Teil sich verändern wird, kamen natürlich sonst auch eine Menge Vorschläge von durchaus interessanten Profilen, aber wir haben uns trotzdem auf die Namen konzentriert, die wir schon vorher auf der Liste hatten, sollte es zu dem Fall kommen. Und ja, jetzt sind wir halt sehr, sehr froh, dass das mit Martin so geklappt hat.
Kannst du uns dazu irgendwas sagen, wer die Namen gewesen sind, wer in der engeren Auswahl war bei euch?
Na, ich möchte da jetzt keine weiteren Namen irgendwie mit reinbringen oder da irgendwie eine Gerüchteküche anheizen. Es war keine große Liste, es waren sehr, sehr gute Gespräche mit den Leuten und wie gesagt, wir sind jetzt froh, dass Martin unser nächster Head Coach ist.
Dann sprechen wir am besten direkt auch über Martin. Du hast vorhin schon gesagt, so er bringt was mit, was ihr von ihm erwartet habt. Welche Qualitäten siehst du denn in ihm, welche Qualitäten besitzt aus deiner Sicht, die euch weiterbringen?
Naja, er hat erstmal mit sehr, sehr vielen guten Trainern in Deutschland schon zusammengearbeitet, ist dann auch als Head Coach in der G-League und an anderen Stationen hat er sehr viele Erfahrungen gesammelt auf hohem Niveau. Für uns ist wichtig, dass ein Trainer nicht nur die erste Mannschaft sieht, ja, in der BBL. Natürlich ist das der Fokus, aber für uns ist auch das gesamte Programm wichtig mit dem Farmteam, die Entwicklung von Spielern und auch das Zusammenarbeiten des Staffs über das Profiteam hinaus. Und da ist Martin jemand mit den Programmen, in denen er gearbeitet hat, der da ganz viel Erfahrung auf sehr, sehr hohem Niveau mitbringt. Und er selber hat auch viel Interesse an dem gezeigt, was wir hier gemacht haben über die letzten Jahre. Und insofern dieses auch über den Tellerrand der eigenen Mannschaft hinausgucken, ist etwas, was ihn da auch sehr interessant gemacht hat und was auch und sein Interesse daran, wie wir das halt jetzt hier weiterentwickelt haben und wie Raster sich über die Jahre entwickelt hat, hat halt auch nochmal da gezeigt, wie sehr er auch an Raster interessiert ist und wie sehr er das auch verfolgt hat.
Was für ein Stil soll er denn prägen?
Wir möchten weiter stehen für attraktiven Basketball, der aber eben auch Spielern die Plattform bietet, sich zu entwickeln. Auch jungen Spielern, das wollen wir weiterführen, das haben wir jetzt gemacht, aber auch anderen Spielern, das ist bei uns, habe ich ja auch schon oft gesagt, dass nicht immer nur junge Spieler sind, sondern auch andere Leute sich weiterentwickeln können und weiterentwickeln wollen. Das sind die Spieler, die wir suchen. Und das ist auch etwas, was wir mit Martin so weiterführen wollen.
Einer der Spieler, der sich hervorragend entwickelt hat, ist ja Johann Grünloh. War es bei Martin Schiller auch ein Pluspunkt für euch, seine Erfahrung aus der G-League, seine NBA-Connections, die eben für die Entwicklung solcher Spieler wichtig sind?
Naja, dieses Arbeiten in so einem System wie der G-League und in diesen Clubs ist natürlich etwas, was uns da auch angesprochen hat, dass er da eben auch so bereit ist, sich mit der Spielerentwicklung auseinanderzusetzen, dass er da diese Erfahrung gesammelt hat. Da kann er aber auch ganz viel bei uns mit reinbringen. Und das war ganz sicherlich auch einer der Faktoren, der da für uns wichtig war, ihn oder der uns da auch überzeugt hat.
Wenn wir schon in den USA sind, da gibt es einen jungen Mann, der momentan in Mannheim für Furore sorgt, Chris Anderson Jr., der Sohn des ehemaligen Bundesligaspielers Christian Anderson, der eigentlich nach Michigan aufs College wollte, die Entscheidung nun aber zurückgezogen hat, weil die den von ihm erwarteten Trainer Joan Howard rausgeschmissen haben. Wäre das eine Option für dich, ihn nach Fechter zu holen? Das würde ja in euer Schema passen.
Ja, da gibt's ja ganz viele Talente, die da für uns, aber auch für andere Clubs interessant sind. Chris Anderson macht natürlich einen super Job da. Was da genau seine Pläne jetzt sind, nachdem er sich da von Michigan decommitted hat, weiß ich nicht, kann ich nicht beantworten. Aber auch da, ähnlich wie bei den Trainernamen, wäre das so oder so jetzt nichts, was ich groß kommentieren würde. Aber da kenne ich seine Pläne tatsächlich nicht.
Was hast du noch mit Fechter vor? Ich meine, die Schiller-Verpflichtung ist ja schon eine Ansage. Ein Coach, der so erfolgreich in der G-League war, der in Litauen das Double geholt hat, der mit Žalgiris Kaunas Euroleague gespielt hat. So einer kommt jetzt zu euch. Da ist es, glaube ich, schwer, irgendwie den Leuten zu vermitteln, dass ihr weiterhin gegen den Abstieg erstmal kämpfen wollt, auch in den nächsten Jahren, oder?
Wir wollen weiter das machen, was wir bis jetzt gemacht haben, worüber wir viel gesprochen haben. Wir wollen Spieler entwickeln. Wir wollen aber auch sportlich erfolgreich sein. Ich denke, das muss man dann immer von Jahr zu Jahr betrachten. Für uns gilt immer noch weiter. Wir wollen von diesem Fahrstuhl-Image weg. Das zweite Jahr wird sicherlich nicht leichter in der BBL. Wir sind froh, dass das diese Saison so läuft, wie es jetzt läuft. Das ist auch ein Verdienst des jetzigen Coaching-Staffs und der Spieler, die da sind. Und jetzt wollen wir erstmal diese Saison vernünftig zu Ende bringen, wollen da das maximal Mögliche für uns rausholen. Darauf arbeiten alle hin und sind darauf konzentriert. Und ja, das nächste Jahr oder was dann die Zukunft bringt, müssen wir sehen. Aber erstmal ist für uns das obere Ziel, von dem Fahrstuhl-Image wegzukommen.
Ist internationaler Wettbewerb geplant kommende Saison?
Bitte?
Internationaler Wettbewerb, ist das geplant?
Das würden wir sicherlich in Angriff nehmen. Je nachdem, wie am Ende da die Möglichkeiten sind, werden wir uns damit ganz konkret auseinandersetzen, wenn es dazu kommt, ja.
War es für dich von Vorteil, dass du früher mal Spieleragent warst, jetzt GM bist, bei der Verpflichtung von einer Persona wie Martin Schiller?
Ob das dann ein Vorteil ist, ich meine, die Leute kennt man lange, ne? Die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die Informationen, die man bekommt, aber in diesem Fall auch Leute, die man halt schon lange, lange kennt, mit denen man dann zwar in anderer Rolle zusammengearbeitet hat. Das hat sicherlich geholfen, auch auf beiden Seiten. Inwiefern das dann aber ausschlaggebend ist, da bin ich mir nicht so sicher. Aber sicherlich hilft es uns beiden, dass man sich schon lange kennt und dadurch eine gewisse Erfahrung miteinander geteilt hat.
Hast du eigentlich irgendwas mitbekommen in der Form, nachdem die Ty Harrison-Entscheidung feststand, dass es ein Nachlassen gibt? Ich finde das ohnehin so ein Mythos, weil sowohl Trainer als auch Spieler sind natürlich daran interessiert, auch die eigenen Marktwerte hochzutreiben, eine Saison erfolgreich abzuschließen. Trotzdem wird es immer und immer wieder genannt. Hast du den Eindruck bekommen oder das komplette Gegenteil?
Nein, bei uns, wir sind damit sehr transparent der Mannschaft gegenüber umgegangen, als es klar war, dass es so ist. Und natürlich war das auch etwas, wo wir drüber gesprochen haben, wann wollen wir das wie machen, haben uns dafür entschieden, sehr transparent mit der Mannschaft umzugehen. Die Jungs sind für sich selbst sehr ehrgeizig und auch als Team. Ich denke, das sieht man die ganze Saison und das hat man auch in den Spielen danach gesehen, dass das nichts verändert hat. Die arbeiten jeden Tag weiter, geben Vollgas, aber das gilt auch nicht nur für die Spieler, das gilt auch für den gesamten Staff. Da ist der Fokus komplett auf dem Moment und nicht irgendwie jetzt schon in der nächsten Saison.
Ty hatte ja diese Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Trotzdem habt ihr ihn quasi groß gemacht, wenn wir das mal so sagen wollen. Wie schwer ist es da, die eigenen Emotionen und gleichzeitig aber die Professionalität irgendwie unter einen Hut zu bekommen? Weil man bestimmt auf der einen Seite sagt, so, den habe ich groß gemacht und jetzt geht er zum nächstgrößeren Club. Aber auf der anderen Seite auch so, ja, wäre eigentlich schön gewesen, wenn er dann auch bei uns noch ein bisschen gewirkt hätte mit dem, was er bei uns auch gelernt hat.
Also, dass wir ihn groß gemacht haben, ich glaube, das ist, würde ich so nicht alleine stehen lassen wollen. Ich glaube, man kann sagen, die letzte Saison und jetzt eben auch diese haben wir tolle Sachen zusammen erreicht. Das ist ein Zusammenspiel aus der Arbeit von Ty, seinem Staff und auch den Spielern. Da kommen ganz viele Dinge zusammen und er hat das als Head Coach sehr, sehr gut angeleitet. Und natürlich hätte ich gerne mit ihm weiter zusammengearbeitet. Und nichtsdestotrotz muss man, glaube ich, auch da dann einfach professionell damit umgehen. Wir haben diese ganzen Sachen so vereinbart, wie wir sie vereinbart haben. Und dann ist es auch völlig okay, wenn er diesen Schritt geht und dann, wenn Möglichkeiten sich auftun, die er für sich als interessant erachtet, dass er die dann auch wahrnimmt. Und da macht es keinen Sinn, aus meiner Sicht irgendwie emotional mit umzugehen. Und nichtsdestotrotz kann ich genauso klar sagen, dass ich gerne mit ihm weitergearbeitet hätte. Aber das ist jetzt so, wie es ist. Und mit Martin Schiller haben wir, glaube ich, einen sehr guten Nachfolger.
Ja. Gerrit, um nochmal das Thema zu wechseln, wir hatten es eben schon angeschnitten, im Albert-Schweitzer-Turnier. Bist du eigentlich vor Ort, um Spieler zu sichten, Talente?
Nee, dieses Jahr bin ich da leider nicht dabei.
Zu viel zu Hause zu tun.
Genau.
Kann ich mir vorstellen.
Wenn wir dich schon dran haben, würde ich die Gelegenheit gleich mal ausnutzen, bevor wir das Spiel gleich selber besprechen und eine Missexpertise da ausgeben. Sag du doch mal, warum habt ihr am vergangenen Spieltag in Bonn knapp verloren? Wegen des Pfiffs am Ende? Oder des ausgebliebenen
Pfiffs? Nein, das kann man so nicht sagen. Ich glaube, wir müssen generell vorsichtig sein, wenn wir über einzelne Pfiffe reden. Das macht wenig Sinn. Es macht Sinn, dass wir uns auf uns konzentrieren. Wir haben über 40 Minuten viele Momente, auch viele Chancen selber liegen lassen, haben viele Fehler gemacht, haben sicherlich nicht das abgerufen, was wir abrufen können. Und insofern, dass wir da eine Chance hatten, am Ende das Spiel zu gewinnen, ist schon eine gute Sache. Wir haben aber selber vorher auch viele Sachen selbst falsch gemacht. Damit meine ich Turnover, aber auch wie wir Offensiv-Rebounds, zweite Wurfchancen zugelassen haben, etc. Da gibt es genug Punkte, wo wir uns an die eigene Nase fassen können, womit wir uns da das Leben in Bonn schwer gemacht haben.
Mhm. Dann springen wir noch zu einer letzten Frage und noch zu einem anderen Thema dabei. Ist ein bisschen Themenhopping, aber mit dir macht das total viel Spaß, mit deiner Expertise da. Wir hatten, das haben wir noch später nochmal in der Diskussion bei uns im Podcast, die Diskussion immer wieder auch unter unseren Social-Media-Beiträgen, dass die späten Wechsel jetzt gerade zum Ende, die Wechselfrist war ja am Sonntagabend, dass die kleinen Clubs da ja benachteiligt werden. So wurde es zumindest häufiger mal geschrieben, weil sie eben dann nicht die finanziellen Mittel haben, nochmal nachzubessern wie jetzt andere oder vielleicht nicht so hochwertig. Wie siehst du das aus Sicht eines noch kleinen Clubs?
Ja gut, ich meine, jeder hat, glaube ich, so die Möglichkeiten, halt in seinem Bereich nachzubessern. Der Spielermarkt ist auch nicht so riesengroß. Insofern glaube ich, dass das etwas ist, was sich reguliert. Ich denke, die Möglichkeiten, die man als Club hat, da noch was zu machen, sind erstmal gute Möglichkeiten, dass man auch auf Verletzungen oder andere Situationen noch eingehen kann. Wir sind froh, dass das bei uns jetzt nicht notwendig war, da viele Veränderungen in dieser Saison vorzunehmen. Grundsätzlich finde ich die Möglichkeit an sich erstmal gut, dass man das machen kann überhaupt.
Und du warst gestern am Telefon dann nochmal ein bisschen häufiger zugange, hast nochmal ein paar Mal öfter geguckt oder war das bei euch gar kein Thema?
Für uns war das kein Thema dieses Jahr, da gab es jetzt keinen Bedarf. Wir haben auch sonst, wenn was, also wir haben ja auch noch einige jüngere Spieler aus dem Farmteam, die da auch nochmal die Qualität haben, reinzukommen ins Training oder auch in Spielen auszuhelfen. Wir sind sehr zufrieden mit dem Kader, den wir haben. Da gab es für uns kein Thema, jetzt noch was zu machen.
Wunderbar. Dann erstmal vielen Dank für deine Zeit. Viel Erfolg mit Martin Schiller dann ab der kommenden Saison. Aber erstmal gilt es natürlich noch, erfolgreich zu sein in dieser Saison. Herzlichen Dank, dass du direkt schon nach der Veröffentlichung bei uns im Podcast warst.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Alles Gute. Ja, Stucky, hast du gleich einen Pfiff der Woche? Tommy Cusy. Und hast ein kleines Thema, späte Wechselfristen.
Richtig, genau. Die späten Wechselfristen werden wir gleich nochmal besprechen. Ich würde sagen, wir machen den Spieltag erstmal rund, um dann darauf nochmal sprechen zu kommen. Tommy Cusy wäre tatsächlich ein Pfiff der Woche. Ich weiß nicht, ich mache die Auswahl nicht selber, dieser Pfiffe. Ich wünsche mir zwar ab und zu was, aber dass meinem Wunsch da entsprochen wird, ist nicht gegeben. Ich habe es aber auch ehrlich gesagt nicht angebracht. Wie ist es denn für dich?
Der Pfiff, die Entscheidung gegen Tommy Cusy?
Ja.
Aus meiner Sicht ein Foul, aber ich halte mich sehr zurück mit Schiedsrichterkritik. Das habe ich, glaube ich, an der Stelle auch schon mal gesagt. Also Schiedsrichter haben eine Quote von 85 bis mehr als 90%, in denen sie richtig liegen. Wenn ein Spieler 50% wirft, sind 50% praktisch Fehler, weil er den Ball nicht reinkriegt. Da will ich mir nicht als Nicht-Schiedsrichter nicht anmaßen, da Kritik zu üben. Es sah mit meinem laienhaften Schiedsrichterblick aber so aus, als wäre das ein Foul von Thomas Kennedy an Tommy Cusy gewesen, als hätte er die 3 Freiwürfe kriegen müssen.
Ja, am Schluss kriegt er sie nicht und Fechter geht mit -3 aus diesem Spiel raus gegen die Telekom Baskets Bonn. Für mich durchaus überraschend. Also hätte ich davor irgendwie bei uns zum Beispiel im Tipp der Woche tippen müssen. Ich glaube, ich hätte eher auf Fechter als auf Bonn getippt in der aktuellen Phase, oder? Wie sieht's bei dir aus?
War für mich so ein 50-50-Spiel. Ich hatte im Vorwege tatsächlich mit jemandem gesprochen und da kamen wir auch kurz auf die Bonner und ich habe gemeint, dass die Telekom Baskets so ein bisschen Bamberg Deluxe sind. Du denkst immer, okay, jetzt haben sie es raus, jetzt kommt der Lauf und dann kommen wieder 3 Niederlagen in Folge und zum Teil auch deutlich und dann kommen sie wieder und dann kommen wieder ein paar Niederlagen dazwischen und immer wenn du denkst, jetzt haben sie es eigentlich, haben sie es doch irgendwie nicht. Vielleicht kann der Sieg ja jetzt einen kleinen Anreiz geben, aber dass Bonn aktuell nur 7. ist, wobei natürlich zwischen 7 und 4 alles super eng beieinander ist, hätte ich nicht unbedingt gedacht zu dem Zeitpunkt der Saison. Mit einer guten Bilanz, aber 16-10 ist nach 26 Spieltagen, müsste man mal nachschauen, aber ich glaube, das war in der Regel besser als Platz 7 in den vergangenen Jahren.
Müssen wir nochmal tiefer in die Recherche einsteigen an der Stelle. Das also dazu. Ihr merkt schon, wir haben so viele Themen auf dem Tisch, dass wir ein paar Dinge nur streifen, wie jetzt zum Beispiel die Bonner und wollen dann da zum nächsten Spiel übergehen, beziehungsweise zu den nächsten 3 Teams, beziehungsweise lass uns 4 draus machen, denn bei allen 4 gab es extrem interessante News unter der Woche Richtung Wochenende. Die eine gab es direkt am Wochenende, nämlich am Samstagabend nach dem Sieg von Würzburg über die Tigers Tübingen, nämlich dass Sascha Filipowski verlängert. Und zwar bis 2027, glaube ich, wenn ich es richtig weiß.
Ja, um 3 Jahre verlängert. Ja,
bis 2027.
Also super cool. Sascha Filipowski mit der Arbeit, die er in den vergangenen Jahren gemacht hat in Würzburg, absolut ein Kandidat für Höheres oder Vereine mit mehr finanzieller Schlagkraft. Und er hat aber auch hier unter anderem im Podcast oder auch in der Big im Artikel immer gesagt, dass ihn Geld überhaupt nicht mehr reizt, dass es für ihn darum geht, eine Perspektive zu haben, mit netten Menschen zusammenzuarbeiten. Und das ist ja auch wirklich eine Type, Sascha Filipowski. Aus meiner Sicht grandioser Typ und sehr, sehr, sehr guter Trainer. Von daher freut es mich extrem, dass er in Würzburg verlängert hat. Deutet auch darauf hin, dass die Würzburg Baskets, natürlich fast erst Oliver Baskets gesagt, aber es ist eigentlich ein guter Übergang, dass die künftig eine ganz solide Perspektive haben. Mit der Halle schauen wir mal. Aber was, ich muss mal Steffen Liebler anrufen jetzt diese Woche, was man so munkeln hört aus dem Frankenland, ist, dass es wohl gut aussieht in Richtung eines neuen Namenssponsors.
Das wäre natürlich ein Riesenpunkt für die Würzburger. Zeigt auch so ein bisschen dieses frühe Verlängern von Filipowski. Die merken natürlich da auch, dass da rundrum die Dominosteine im Trainerkarussell fallen. Und die wissen natürlich auch, vor allem nach dieser Saison, schon nach der letzten, aber nach dieser erst recht, wie wertvoll ihr Coach ist. Weil man das, wie du auch gesagt hast, bei uns auch im Podcast schon gehört hat, was er für eine Type ist, dass er auch ihm die Mannschaft natürlich wichtig ist, aber auch weiß, wie man einen Verein außenrum aufbaut, wie man, was man noch alles braucht, um langfristig nachhaltig erfolgreich zu sein. Und das dürfte bestimmt auch ein Punkt gewesen sein, mit dem man da ihn hat locken können, wenn du sagst, finanzielle Anreize, das gilt vielleicht für das eigene Konto. Ich glaube aber, dass man ihm da natürlich auch eine Perspektive bieten musste, wohin es weitergehen könnte. Und da hilft dann sowas natürlich sehr, vor allem, wenn das dann tatsächlich zustande kommt.
Ja, du hast ja gelesen, er hat das Wort Champions League in den Mund genommen.
Klar, warum nicht?
Dass er da gern spielen würde, super.
Ja.
Absolut grandios.
Ja, wenn wir jetzt in die Tabelle reinschauen und Würzburg ist auf Platz 4, dann hätten wir, klar, Bayern und Alba in der Euroleague, wobei müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen, zumindest mal in den Euroleague-Wettbewerben. Und danach dann Chemnitz, die auf der 2 sind, also sogar noch vor Alba, und Würzburg, die wären dann die beiden, die die Champions-League-Plätze bekommen würden, weil eben ja kein anderer drüber steht. Der letzte halbe Champions-League-Platz, der quasi zur Qualifikation führen würde, sowas zumindest in der vergangenen Saison oder in der laufenden Saison, der würde dann an Fechter gehen. Auch da hatten wir es ja kurz mit Gerrit Kersten Thiele drüber. Das ist schon super interessant aus meiner Perspektive. Und mit dem Szenario muss man sich definitiv beschäftigen an all diesen Orten. Für alle wäre es ja zumindest einigermaßen neu, in der Champions League anzutreten. Das wäre schon was. Apropos Champions League, da gibt's, glaube ich, auch in dieser Woche los, richtig?
Ich meine, da müsste in dieser Woche das vierte Finale losgehen.
Exakt. Die MHP Riesen Ludwigsburg am Mittwoch in Murcia, Spiel 1. Das nur noch kurz zum kleinen Nachtrag. Und die Telekom Baskets Bonn dürfen zu Hause spielen, weil sie Erster geworden sind in der Gruppe. Ebenfalls am Mittwoch, das Ganze beides bei Dein zu sehen, 18:30 und 19 Uhr gegen Peristeri. Inklusive Coach.
Bei Peristeri?
Ja.
Habe ich gerade nicht auf dem Schirm.
Solltest du.
Sollte ich bestimmt, aber jetzt hast du mich völlig auf dem falschen Fuß erwischt.
Google mal.
Sag an. Okay.
Es ist okay. Da ein...
Du kannst mir in der Zeit sagen, Final
Four ist ja mach ruhig. Ich überleite.
Belgrad, du kannst mir in der Zeit sagen, wer gewinnt oder wer reinzieht.
Ich hoffe sehr auf Ludwigsburg und Bonn. Ich glaube eher nur Bonn, so von der Voraussetzung aktuell. Und die...
Ach Gott, ja, krass. Krass. Ich hatte ihn, ich wusste, dass er irgendeinen Verein coacht und die Nationalmannschaft, aber ja. Vasilios Spanoulis natürlich.
Ja. Absolute, so ist es. Zu Gast in Bonn.
Europäische Legende.
Also allein deshalb sollte man, glaube ich, zu diesem Spiel hingehen. Und dieses, er war als Spieler schon ein Juwel, ist es jetzt als Coach auch schon. Fängt schon an, wirklich krasse Dinge zu machen. Und solange man das noch in Bonn erleben kann, jetzt no offense, aber in der Euroleague wird Bonn, glaube ich, in den nächsten Jahren nicht spielen, solange sollte man das, glaube ich, noch genießen. Ja, genau. Kurzer Ausflug in die Champions League, deswegen aber dann jetzt zurück in die Bundesliga. Und denn der Gegner von Würzburg, der war Tübingen. Die haben zwar deutlich verloren gegen die Würzburger, hatten trotzdem aber eine ganz gute Nachricht zu verkünden. Jetzt dann quasi mit Ende der Wechselfrist.
So ist es. Tübingen hat Frank Gaines verpflichtet, einen absoluten Veteranen auf der Guard-Position, so Combo-Guard, Lead-Guard auf jeden Fall, 33 Jahre alt und wenn ein Typ erfahren ist, dann der Kerl und vor allem, wenn jemand erfahren ist, also sein spielt 11 Jahre bei den Profis, vor allem, wenn jemand weiß, wie man während der Saison zu einer Mannschaft reinkommt und dann einen Einfluss nimmt, dann ist es Frank Gaines. Also die Karriere, wenn man sich die anschaut, das ist irre, da kommt man aus dem Scrollen kaum raus. Gleich in seiner zweiten Profisaison, aus ersten in Übersee, hat er bei 4 verschiedenen Teams gespielt. In den seltensten Fällen hat er es mal eine Saison komplett beim gleichen Team ausgehalten. Hier ist er sicherlich bekannt von Rasta Vechta. Da hat er 2016-17 gespielt, auch sehr solide, 15 Punkte gemacht, 32 Spiele durchgehalten, aber wir erinnern uns, das war das Jahr, in dem Rasta Vechta abgestiegen ist. Ist gut auf jeden Fall, dass Tübingen nochmal was versucht. Ich glaube, einen erfahrenen Spieler brauchen sie auch. Ein Point Guard ist die naheliegende Position von jemandem, der, wenn er so spät reinkommt, auch wirklich einen Einfluss nehmen kann, auch wenn du da mit Jiven Jackson ja jemanden hast. Denke ich, passt das. Und man musste natürlich irgendwie diese letzte Kugel jetzt nutzen, um nochmal den Abstieg zu versuchen abzuwenden.
Ja.
Der ist ja wahrscheinlicher geworden diesem Wochenende.
Ja, das stimmt. Vor allem die wahrscheinlicher geworden deshalb, weil natürlich Heidelberg oder Crailsheim das Spiel ja natürlich gewinnen mussten, damit mit den Siegen gleichgezogen ist und im Endeffekt die Tübinger gegen alles verloren haben, was da unten irgendwie zugegen ist. Die direkten Vergleiche gehen also alle verloren, deshalb sind sie erstmal jetzt wieder auf den Abstiegsplatz gerutscht. Ich denke, dass es interessant sein wird zu sehen, ob Frank Gaines dieses doch komplexe System von Danny Jansson entsprechend schnell verinnerlichen können wird und damit der Mannschaft dann helfen wird. Es ist ja sehr wenig On-Ball, was da passiert, und sehr viel Off-Ball. Das hört man auch immer wieder bei den Mannschaften, die gegen die Tübinger spielen, dass sie sehr unangenehm zu spielen sind. Und ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit für Tübingen, überhaupt irgendwie in dieser Liga zu bleiben, weil vom Talentlevel her sind sie nicht unbedingt Bundesliga-tauglich. Also, oder sind sie auf den Plätzen 17, 18 unterwegs, sagen wir es lieber so. Was sie besonders macht, ist eben dieses Spielsystem, und ob Frank Gaines da reinpasst, das werden wir dann in den letzten Spielen noch sehen. Genau, Tübingen verliert deutlich gegen Würzburg. Die Würzburger mal wieder mit einer Gala-Vorstellung. Otis Livingston 22 Punkte, 7 Assists, obwohl die Würzburger im Hinspiel doch ihre Probleme hatten. Das war übrigens dieses Spiel von Livingston, wo er 42 gemacht hat und wo sie nach Verlängerung gewonnen haben. Dieses Mal etwas einfacher im Umgang mit den Tübingern, wussten da, was auf sie zukommt, und schlussendlich mit der nächsten sehr souveränen Vorstellung und eben mit der guten Nachricht von Sascha Filipowski, der bei den Würzburgern bleibt. Okay, dann hätten wir das mal abgehakt. Zwei weitere Mannschaften, die wir ein bisschen tiefer thematisch noch betreuen wollen, sind ebenfalls zwei Mannschaften, die gegeneinander gespielt haben. Und über dieses Spiel müssen wir auch erstmal sprechen. Die MLP Academics Heidelberg gewinnen gegen die HK Merlins Crailsheim. Damit geht erstmal unser Tipico-Tipp der Woche auf. Haben wir gut gemacht. Ich glaube, das liegt dran, weil Robert nicht da ist.
Das ist immer
so. Bin ich auch fast sicher.
Das sagt mir die ganze Saison über.
Nee, aber ich glaube, was wir tatsächlich ins Feld führen müssen und daran anknüpfen, können wir ja vielleicht einen Ticken später noch in die Diskussion einsteigen, die wir vorhin schon mal mit Kerstin Thiele ganz kurz angeschnitten haben. Die MLP Academics Heidelberg gewinnen gegen Crailsheim, holen sich Saisonsieg Nummer 6, haben damit den direkten Vergleich gegen Crailsheim gewonnen und haben ein Sieg mehr als die HK Merlins Crailsheim. Also das war ein absolut mega Big Point. Und wenn wir in die Statistiken reinschauen, dann sehen wir ziemlich genau, wer die Topspieler bei den Heidelbergern waren. Elijah Childs, ja. 19 Punkte, 8 Rebounds, 3 Assists. Und Justin Jaworski, 18 Punkte, 9 Assists, 5 Rebounds. Und was verbindet die beiden, Ruppi?
Es sind Nachverpflichtungen.
Ja, und du hast sie, glaube ich, beide geleakt, oder?
Jaworski hatte ich
ja,
nicht,
glaube ich. Okay. Aber es sind auf jeden Fall zwei Nachverpflichtungen, richtig. Und wenn wir bei den Crailsheimern mal ein bisschen tiefer reinschauen, dann hat die erste Nachverpflichtung, nur gemessen an den Punkten, 5 Punkte, das ist Tremel Darden. Ja, ist es der entscheidende Unterschied am Schluss, wer die besseren Spieler, die besseren Spieler noch nachgeholt hat, um die Liga zu halten?
Der entscheidende Unterschied ist, würde ich nicht sagen, weil du kannst ja nicht eine Saison darauf planen, dass deine Nachverpflichtungen reinhauen. So, du musst natürlich von Beginn an auch schon eine vernünftige Kaderplanung haben. Das ist ja auch ein Argument gegen diese späten Wechselfristen, von denen Leute meinen, sie könnten wettbewerbsverzerrend sein, so, was ja auch ein bisschen unfair ist für die, die auch gute Leistungen im Sommer gemacht haben bei der Kaderzusammenstellung. Crailsheim hatte natürlich dieses Boggy-Problem und wir erinnern uns dran, sie wollten ja auch mit einem Ausländer weniger spielen und dafür mehr Qualität holen. Das hat auch nicht unbedingt so funktioniert, vielleicht mal mit Kianre Cook ausgenommen. Die Nachverpflichtungen haben sicherlich bei anderen Teams mehr eingeschlagen, allen voran bei Heidelberg. So, du hast erwähnt, wen Crailsheim geholt hat bislang. Und ja, Leo Westermann natürlich so mit seiner Erfahrung, aber auch häufiger mal verletzt. Und den Spieler, den sie jetzt noch geholt haben, Alexei Borges,
hätte ich jetzt gesagt.
Du warst gerade in Portugal, du weißt das besser, das ist nämlich ein Brasilianer. Ja, also das Profil sieht ganz eindeutig nach Rollenspieler aus. Bislang hat auch nur in Amerika gespielt, noch nie in Europa, noch nie außerhalb Süd- oder Nordamerikas gespielt. Von daher bin ich sehr gespannt, ob das funktioniert. Was man ihm lassen muss, der Typ ist ein Winning Player. Wenn man sich seine Records anguckt, es gibt nicht eine Saison, in der Alexei Borges eine negative Siegbilanz hat. Er hat immer eine positive Siegbilanz und das ist ja sicherlich vielversprechend. Ist übrigens auch ein Point Guard nachvollziehbarerweise.
Ja, würde den Crailsheimern ganz gut tun, wenn er da auch nochmal eine positive Bilanz liefern würde in den letzten Spielen. Aber auf den Punkt, auf den ich eigentlich raus wollte, auch die Heidelberger haben, also das verbindet ja Heidelberg und Crailsheim, dass sie im Sommer keinen Kader zusammengestellt haben, der es ermöglicht hätte, in der Bundesliga zu bleiben. Ich glaube, so hart können wir das sagen, wenn wir schauen, wo diese beiden Teams gestanden haben, immer noch stehen und ohne ihre Nachverpflichtung vor allem stehen würden, dann muss man deutlich sagen, dass das die beiden schlechtesten Mannschaften wären in der kompletten Liga. Bei Heidelberg hast du eben jetzt Childs und Jaworski, die jetzt eingeschlagen haben. Da gab es auch schon viele davor, die nicht eingeschlagen haben. Josh Gray, glaube ich, war der eine, der geholt wurde, wieder weggeschickt wurde. Bei den Crailsheimern war es Brandon Childress, der geholt wurde und wieder weggeschickt wurde. Dazu Leo Westermann, der ein guter Spieler ist, aber vielleicht auch nicht so eingeschlagen hat, wie du es von einem 31-jährigen Ex-Euroleague-Spieler erwarten kannst mit dieser Vita, die er mitgebracht hat. War häufig verletzt, auch in diesem Spiel übrigens verletzt gefehlt, deswegen hat er da nicht gespielt. Und so richtig eingeschlagen hat auch beispielsweise Tremel Darden nicht. Der ist ein Spieler, der den Kader rund macht, der den Kader viel runder gemacht hat, ja, aber die ganz großen Zahlen liefert er halt trotzdem immer noch nicht wirklich. Wie gesagt, Brandon Childress haben wir drüber gesprochen, der ist wieder weg. Jetzt kommt die vierte Nachverpflichtung, die letzte, die möglich gewesen wäre. Mhm. Und die muss jetzt halt funktionieren. Ich meine, das ist so der letzte Strohhalm, den du irgendwie nochmal anpacken kannst. Die Heidelberger haben das schon gemacht, eben mit Childs, mit Jaworski. Und die beiden, da haben sie dann Glück gehabt. Und die beiden haben eben dieses Spiel absolut mit entschieden. Ich glaube, darauf können wir uns einigen, oder?
Ja, und wir haben ja noch einen dritten Nachverpflichteten bei Heidelberg mit Abu Kijab,
richtig,
der gut eingeschlagen hat, der jetzt aber auch schon eine längere Zeit verletzt fehlt. Ja,
das kommt natürlich auch noch mit dazu. Könnte am Schluss der entscheidende Unterschied sein. Die beiden, beziehungsweise der Nachverpflichtete bei den Crailsheimern, haben wir kurz thematisiert, was das für ein Spieler ist. Alexei Borges, mal gucken. Ich bin doch durchaus gespannt, wie dann die letzten Spiele für diese beiden Clubs verlaufen. Aktuell bessere Karten haben die Heidelberger eben wegen dieses knappen Sieges gegen die HK Merlins Crailsheim, die übrigens mit unfassbar geilem Support dort waren. Die Crailsheimer Fans ein ums andere Mal mit absolut elitärer Leistung, das muss man, glaube ich, wirklich so sagen, haben diese Halle da in Heidelberg zum Beben gebracht. es hat am Schluss trotzdem für ihr Team nicht gereicht. Mal gucken, ob es ganz zum Schluss dann noch reicht, aber ich glaube im Kopf zu haben, dass die Crailsheimer mit relativ toughem Programm unterwegs sind in den letzten Spielen. Und behalte dabei recht, denn unter anderem am 30. Spieltag daheim gegen Ulm, dann in Hamburg, 32. Spieltag dann gegen Bamberg, dann kommt Rostock, das könnte vielleicht nochmal das Zünglein an der Waage sein, und dann am Schluss nochmal Alba Berlin. Also das sind Spiele, die sind schon tough. Davor noch Vechta, Bonn und Braunschweig. Das sind eigentlich nur noch Teams, die zumindest mal im Play-In-Rennen stehen, außer jetzt Rostock.
Ja, wird hart. Also ich würde Stand jetzt auf Absteiger Crailsheim und Tübingen tippen.
Ja, die sich auch auf den letzten beiden Plätzen befinden. Okay, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal. Wir haben es gerade schon mal angesprochen. Wir haben den Tipico-Tipp der Woche gewonnen stehen dabei bei welchem Moment, jetzt kommt erstmal kurz der Einspieler und dann machen wir den Tipico-Tipp der Woche, ja? Mhm. Also bitte, hier ist für euch
der Tipico-Tipp der Woche.
So, Tipico-Tipp der Woche. Wie ist der Spielstand bei uns aktuell, Ruppi?
Der ist 72,70 Euro. Wir haben, ich glaube, 4,70 Euro gewonnen am vergangenen Wochenende, da die Heidelberger gewonnen haben gegen Crailsheim.
Wunderbar. Das klingt schon mal vielversprechend. Und dann müssen wir jetzt uns nur noch darauf einigen, was wir als Tipico-Tipp der Woche diese Woche haben.
Ja, wen suchst du aus? Jetzt bist du mal wieder dran.
Ich würde wieder in den Keller gehen, Ruppi. Und zwar beim Spiel Tübingen gegen Rostock bleiben. Ein möglicherweise wegweisendes Spiel für beide Teams. Die Tübinger aktuell, wir haben es angesprochen, runtergerutscht auf einen Abstiegsplatz mit ihren nur 6 Siegen. Rostock ist aber übrigens in diesem Fall gleich, also hat auch 6 Siege. Heidelberg auch, da gibt es also gerade einen Dreiervergleich, der die Rostocker noch über dem Strich hält. Die Rostocker allerdings mit 13 Niederlagen in Folge. Und auch das Hinspiel, ganz interessant, war eben dieses, ihr werdet euch daran erinnern, in dem Tübingen schon, ich glaube, 4 vorne war, 10 Sekunden vor Schluss, dann noch in die Verlängerung gegangen ist und am Schluss das Ding noch verloren hat gegen Rostock. Also da dürfte noch eine Rechnung offen sein. Und da waren die Rostocker noch gut drauf. Also ich tippe auf die Tübinger und ich würde sagen, wir setzen 10 Euro auf Tübingen.
Finde ich gut.
Also, 10 Euro auf Tübingen, diese Woche unser Tipico-Tipp der Woche.
18 plus. Erlaubt nach Whitelist. Suchtrisiko. Hilfe unter bovai.de.
Und damit endet dann auch unser kleiner Werbeblock an dieser Stelle, Ruppi. Und dann gehen wir über in den Two-Minute-Drill und sprechen noch ein bisschen über den aktuellen Spieltag, holen euch da ab, welches Spiel wie ausgegangen ist und wollen da anfangen mit was fangen wir an? Mit dem MBC.
Ostderby.
Bitte?
Ja. Das Ostderby.
Ostderby, jawohl. MBC gegen Chemnitz. Was für eine Partie.
Klare Sache für Chemnitz. 111-95. Die Story der Partie, aber trotzdem. Jonathan Stove mit 41 Punkten. Und an der Stelle auch der Querverweis. Daniel George, unser Big-Autor und Ostbeauftragter, hat im neuen Heft eine sehr schöne Geschichte über ihn geschrieben. Also beeindruckender Karriereverlauf auf jeden Fall. Und jetzt hat er sich, glaube ich, die Karriere zementiert mit diesen 41 Punkten und mit der generell starken Leistung in dieser Saison. Zum Sieg gegen Chemnitz hat es wenig überraschend, aber trotzdem nicht gereicht, weil die Teamleistung der Niners natürlich wesentlich besser war und Jeff Garrett auch herausragend.
Ja, Chemnitz nach dem Sieg im FIBA Europe Cup Halbfinale vergangene Woche, wo sie Bilbao in Bilbao mit 26 weggeputzt haben, 25 waren es, stehen nur noch ein Sieg davon entfernt, im FIBA Europe Cup ins Finale einzuziehen, das dann in der kommenden Woche. Also es war so ein Sandwich-Spiel und trotzdem die Konzentration oben und damit den MBC dann besiegt. Der MBC steht damit bei 8 Siegen, muss ich aber, glaube ich, eher weniger Gedanken Richtung unten machen. Chemnitz nach wie vor auf Platz 2, hatten wir vorhin schon mal ganz kurz angerissen. Dann als nächstes machen wir die Partie zwischen Bamberg und Bayern. Auch das ein klares Ding.
Ja, die Bayern gewinnen, was war es, das 14. Spiel, die 14. Paarung dieser Art hintereinander und haben in der All-Time-Bilanz ausgeglichen gegen die Bamberger. Da sieht man mal, wie die Kräfteverhältnisse mal waren und wie sie jetzt sind, dass die Bayern so eine Siegesserie haben und jetzt erst ausgeglichen haben. Ja, aber inzwischen sind natürlich die Verhältnisse längst nicht mehr ausgeglichen, sondern deutlich zugunsten der Bayern gekippt, die eine durchweg runde Teamleistung haben, nachdem sie ja in der Euroleague unter der Woche enttäuscht haben. Und der beste Mann, Isaac Bonga, unser Weltmeister.
Ja, bei den Bayern nur Sylvain Francisco von den eingesetzten Spielern unter 10 Minuten gespielt. Der Rest alle über 10 Minuten gespielt. Das auch noch bei Francisco. Euroleague-Thema machen wir dann mal, wenn es da zu Ende ist. Aber ja. Das wird dann bald für den FC Bayern Basketball der Fall sein. Da ist die Aussicht auf Playoffs doch sehr gering. Als nächstes dann Alba gegen Hamburg. Und da gibt's vielleicht was Interessantes, wo wir einen kleinen Schritt rausmachen können aus dem Two-Minute-Drill in Richtung Alba Berlin. Denn, Ruppi, bei Alba kam jetzt das Gerücht auf, ich glaube, am Ostermontag war das, dass das das erste Mal kam, dass Alba möglicherweise dadurch, dass der Eurocup-Sieger erstmals in die Euroleague aufsteigen soll, also als festes Mitglied aufsteigen soll, gab es dann das Gerücht, dass Alba einer der Kandidaten wäre, der runtergeht.
Ja, genau. Also es ist ja davon auszugehen, dass Paris Basketball den Eurocup gewinnt. Die haben in der ganzen Saison erst einen Niederlage kassiert, sind jetzt bereits im Finale, warten noch auf den Gegner, ob es Bourg-en-Bresse oder Beşiktaş Istanbul war. Übrigens, Beşiktaş ist das einzige Team, gegen das sie verloren haben. Aber in der Best-of-Three-Serie bin ich da sehr guter Dinge. Und ja, das war ja eh klar, dass die Euroleague sich freut, wenn Paris das Ganze gewinnt, dann kann man sie nämlich auch einfach sportlich aufnehmen und das sieht nicht irgendwie krumm und schief aus. Und dann hätten wir das dritte französische Team drin. Ja, und welches Team steigt jetzt aus, wenn wir die Euroleague noch nicht auf 20 Mannschaften vergrößern? Das ist die gute Frage. Und da wurde Alba, ich glaube bei Eurohoops, als Kandidat genannt, nach den doch eher schwächeren Performances der vergangenen Saisons, zum Teil auch mit deutlichen Niederlagen immer zum Saisonende hin. Und dass Alba dementsprechend in den Eurocup rüberwechseln könnte, gegebenenfalls müsste. Ich habe das mal Imar Ojeda, dem Sportdirektor, geschickt und der hat mir geantwortet, dass heute der 1. April sei und er als Aprilscherz wahrnimmt und aus seiner Sicht andere Teams erstmal dran wären, die Euroleague zu verlassen. Jetzt kann man sagen, sportlich, wow, sind wirklich andere Teams dran, aber strukturell, wirtschaftlich würde ich auch sagen, dass es mindestens einen Kandidaten gibt, der vielleicht eher raus müsste. Berlin hat diesen großen Vorteil, eben Berlin zu sein, dem für die Euroleague interessantesten Markt zu entspringen, indem sie auch diese Saison das Final Four ausrichten. Und wir haben sehr viele spanische Teams drin. Ich glaube, Valencia, ich habe die Halle gesehen, die ist nicht sonderlich neu. Die haben jetzt auch keinen herausragenden sportlichen Erfolg. Das wäre für mich ein Wackelkandidat, der eher in Betracht gezogen werden müsste.
Also du sagst, zumindest aus Berlin hört man erstmal falscher Alarm.
Man gibt sich betont entspannt. Ob es wirklich so ist, wird die Zukunft zeigen.
Okay, dann haben wir in der vergangenen Woche gar nicht über das Thema der Woche gesprochen, weil es eben keine aktuelle Folge war. Da gab es auch schon die ein oder andere Zuschrift von euch. Sorry an der Stelle, dass wir uns da um die Hamburger und ihr 10-jähriges Jubiläum in der Barclays Arena da nicht kümmern konnten, weil es eben eine Folge war, die von Aktualität nicht umgeben war. Aber deswegen können wir jetzt noch ganz kurz über die Hamburger sprechen. Wir wollen die Hamburger als großes Thema in einer der kommenden Folgen machen, auch mit Protagonisten und auch mit denen über diesen Wert sprechen. Aber Ruppi, wir können ja mal ganz kurz die aktuelle Phase der Hamburger zusammenfassen. Sie stehen in der Tabelle aktuell auf Platz 9, haben ein Spiel weniger als Ludwigsburg, könnten da dann nochmal ranrücken, vielleicht nochmal ein bisschen sich in den Play-in-Plätzen besser platzieren. Jetzt gegen Alba hat es nicht gereicht, deutlich nicht gereicht, aber insgesamt die Hamburger auf dem richtigen Weg.
Ja, definitiv. Also sie haben jetzt sind wirklich so 50-50 in den vergangenen Wochen und Monaten seit dem Jahreswechsel. Ich glaube, Platz 9 müssen sie zusehen, dass sie den halten. Der Spielplan ist nicht so einfach, ist aber machbar. Man kann 4-5 Spiele auf jeden Fall gewinnen. Und dann müssen sie schauen, ob sie die Oldenburger hinter sich halten. Ich glaube, das ist am ehesten das Team, das sie da noch abfangen kann. War da nach oben, glaube ich, nichts, aber es wäre dann zumindest schon mal ein Play-in-Spiel. Und wenn sie sich da durchsetzen, noch ein zweites mit der Chance auf Playoffs. Und wenn wir uns erinnern an den Saisonstart, das war nicht abzusehen. Wir haben ja extrem eingeschlagen auf die Hamburger. Rückblicken war es vielleicht nicht ganz gerecht, weil der Spielplan wirklich schwierig war. Es war aber auch die Art und Weise, wie sie verloren haben. Das war ja wirklich deutlich und chancenlos. Und urplötzlich gewinnen sie in Heidelberg und alles ist wie weggeblasen und sie starten eine Siegesserie. Also das wäre wirklich interessant zu erfahren, was da eigentlich passiert ist und wieso es plötzlich tatsächlich in dem Fall mal Klick gemacht hat, dass es so abging. Und das Spiel jetzt in der Barclays gegen die Bayern fand ich auch wichtig. 12.000 Zuschauer. Man hat sich selbst ein bisschen gefeiert, finde ich absolut angemessen, wenn man da zum ersten Mal ist. Man kann dann sicherlich für die nächsten Male irgendwas mit Show-Elementen noch optimieren, aber das kann dann kommen und die Towers wollen ja auch künftig weiter ein-, zweimal in der Saison in die Barclays gehen, was ihnen sicherlich wirtschaftlich gut tut. Ich glaube, es kommt, auch wenn der Gegner jetzt perfekt war und das Spiel natürlich dramaturgisch optimal für Event-Fans, ich glaube, es kommt fast weniger auf den Gegner als auf den Anlass an, zum Beispiel ein Weihnachtsspiel, das würde ziehen, man macht einen Abend Towers am Weihnachten, am nächsten die Handballer hier, die Bundesliga, das würde passen oder ein fußballfreies Ferienwochenende. Da bin ich guter Dinge, dass man fünfstellige Zuschauerzahlen hinkriegt.
Das ist doch ein gutes Zeichen. Wie gesagt, da werden wir dann in den kommenden Wochen hoffentlich das Ganze ein bisschen vertiefen können.
Ach so, und es gibt Willi den Waschbär jetzt, ne, ein Maskottchen.
Ah, wichtig, ja.
Was hältst du von Maskottchen?
Finde ich geil. Finde ich richtig geil, ja. Habe ich schon als Kind gefeiert, vor allem die, die komplett crazy sind.
Siehst du, die mag ich nicht.
Echt?
Ja, ich bin so, mag diejenigen, die für die Kinder da sind und nett sind. So, Willi sieht ja auch putzig aus, aber muss ich jetzt, glaube ich, erstmal finden, wie er mit der Energie umgeht. Und nicht mag ich diese Selbstdarsteller-Maskottchen, die wie verrückt tanzen, bei denen du den Eindruck hast, die haben sich sonst was reingeschmissen vorher und die dann eher so auf das Eventpublikum, aber auf so eine subtil peinliche Art und Weise abgehen. Also das sind nicht meine Freunde.
Die finde ich eigentlich ganz geil. Schreibt uns doch gerne mal, wenn ihr uns hört, welche Maskottchen die besten in der Liga sind.
Karl Marx.
Karl Marx, cooler Typ, ja, stimmt.
Wer sonst, ja.
In Braunschweig, das Maskottchen ist auch richtig nice. War ich neulich erst zum Kommentieren. Auch ein cooler Typ dahinter.
Es ist ja nicht mehr das Phantom.
Nein. Es sind ja auch nicht mehr die Phantoms.
Ich weiß.
Also schreibt uns gerne mal eure Meinung, welches die besten Maskottchen der Liga sind und weshalb. Würde ich echt gerne mal wissen. Das ist ein lustiges, gutes Randthema. Lass uns noch ganz kurz aufs Spiel zu sprechen kommen. Alba gewinnt das 8. Mal in Folge in der Liga. Die laufen so langsam heiß, die finden sich besser. Wieder ohne Khalifa Komachi, der für ein Spiel gesperrt wurde, nach seinem Tritt dagegen Jonas Richter, beziehungsweise der Tritt gegen Jeff Garrett, glaube ich. Das unsportliche Foul davor gegen Jonas Richter. Ohne Komachi, der wieder 2.000 Euro Strafe gezahlt hat. Hat ihn aber nicht weiter wehgetan, weil auch Tim Schneider immer besser reinfindet. Das ist auch so ein Tough Guy, der für die Mitspieler schön einsteht, dann da auch mal in die Härte geht, sage ich mal, und vor allem jetzt gegen Hamburg auch ein gutes Spiel erwischt hat.
Ja, 24 Punkte. Topscorer, Career High auch aufgelegt. 9 von 10 aus dem Feld, nur sein einziger Dreier war nicht drin, ist auch in eine Linie gekommen. Also bärenstarkes Spiel von ihm.
Okay, dann haben wir nur noch zwei Spiele, über die wir sprechen müssen. Über die eine Mannschaft haben wir schon gesprochen, schon doppelt sogar, als kommender Gegner von den Tübingern, nämlich die Rostock Seawolves. Die haben daheim gegen Oldenburg eine böse Klatsche bekommen.
Tja, 64-99.
Nur 9 Punkte im letzten Viertel.
Boah. Genau, 9-30, das verloren. Bei Rostock ist ein bisschen der Blockbuster, dass Christian Held weiter Trainer ist, dass sie ihn nach da zu dem Stand 12 Niederlagen in Folge die Treue gehalten haben, das auch öffentlich kommuniziert haben und jetzt auch nach der 13. immer noch. Also es spricht für ein wirklich gewachsenes Verhältnis und für das Vertrauen der Verantwortlichen bei den Seawolves, dass es nicht am Trainer liegt. Dann ist natürlich die Frage, woran liegt es? Ja, jetzt gegen Oldenburg die Leistung, ich weiß nicht, ob das ein Coaching-Ding ist, wenn du so einbrichst im letzten Viertel. Ich habe das Spiel gesehen, das war am Anfang ganz vernünftig. Dann hat aber ein längerer Oldenburger Run gereicht, um die Rostocker ein bisschen zu brechen. Und ich finde, es fehlt auch irgendwie so die Qualität hinter Derek Elston Jr. Das ist ein herausragender Scorer, super Spieler. Dahinter wird es etwas dünner. Man hat auch viel probiert mit Nachverpflichtungen, auch auf der Guard-Position. Es gab Verletzungen. Die deutschen Rotationen finde ich auf jeden Fall ausbaubar. Und dann gegen ein Team wie Oldenburg ran zu müssen nach 12 Niederlagen in Folge ist natürlich auch maximal undankbar.
Ja, bin ich absolut bei dir. Ich finde auch, wir hatten echt gefeiert, dass Robin Amaze da hinwechselt, dass das echt ein guter Wechsel ist, weil du die deutschen Rotationen ansprichst. Ich weiß nicht so recht. Also punktetechnisch.
6 Punkte, 3 Rebounds.
Ja.
Fast 3 Assists. Das ist jetzt, boah.
Genau. Und da hat er im Gegensatz zur vergangenen Saison schon abgebaut. Und ist auch nicht mehr so, ja, steht auch nicht mehr so im Zentrum irgendwie, wie in Braunschweig noch. Nee. Das ist sicherlich auch ein Teil davon, warum es nicht außerordentlich gut läuft, um das mal vorsichtig zu formulieren, bei den Rostockern. Die verlieren also gegen Oldenburg. Oldenburg lange ein Sorgenkind gewesen. Ist das der Befreiungsschlag? Wäre wahrscheinlich viel zu viel, ne?
Ja, ich glaube, die Befreiungsschläge kommen langsam, aber sicher. So, jetzt haben sie ihre Rotation wieder halbwegs beisammen. Sie finden sich ein bisschen, sie haben einen Stil, den spielen sie, egal wie. Und der kann, wenn man fit ist und wenn alles läuft, auch sehr erfolgreich sein. Also ich gehe, wie vorhin schon gesagt, fest davon aus, dass Oldenburg noch entspannt in die Play-Ins kommt.
Das wäre auf jeden Fall ein spannender Play-In-Gegner, glaube ich. Erstes Spiel, Hamburg gegen Oldenburg. Puh, da wäre schon Feuer drin. Aktuell auf dem 7. Platz Bonn, auf dem 8. Platz Ludwigsburg. Das würde also das erste Duell bedeuten. Ja. Auf dem 9. Platz Hamburg.
Die Oldenburger willst du nicht in der zweiten Play-In-Runde haben.
Bitte?
Die Oldenburger willst du nicht in der zweiten Play-In-Runde
haben. Ja, Hamburg haben. Aber auch nicht, glaube ich.
Nö, das stimmt.
Und weder auf Bonn noch auf Ludwigsburg möchtest du, glaube ich, in der ersten Play-In-Runde treffen. Also.
Aber letzten Endes im Viertelfinale gegen die Bayern geht der 8. E03 raus.
Mag sein, ja. Das kann schon sein.
Aber es ist ja trotzdem eine schöne, Sache.
Und du hast nochmal ein Heimspiel gegen die Bayern.
Playoffs zu spielen, ich finde das absolut super.
Ja,
also das sollte jetzt gar nicht so despektierlich
klingen. Ja, also und Heimspiel gegen die Bayern.
Sportliche Einschätzung.
Ja, sagt, glaube ich, auch niemand nein. Nee. Okay, ja, dann haben wir nur noch ein Spiel und das war am Ostermontag. Göttingen gewinnt daheim gegen Braunschweig. Ich habe Zuschriften von Braunschweiger Fans bekommen, die ihren Unmut über die Mannschaft abgelassen haben. Die haben gesagt, wir sollen die mal richtig schimpfen.
Echt?
Das machen wir jetzt in dieser Warum? Stelle nicht. Ja, die Guards waren wohl nicht, haben trotzdem weiter draufgefeuert, obwohl sie schlecht getroffen haben. Das war eine der Kritiken und dass Jason Bango alleine gelassen wurde.
Ja, das trifft heute durchaus auch wieder zu. Ahmad Rory 6 von 15 und Ferdinand Silka 1 von 8. Ja, TJ Crockett feuert diesmal gar nicht, 1 von 2, aber macht dafür eben auch nur 2 Punkte. Das ist tatsächlich ein wenig dünn.
Ja.
Und Rory hat den entscheidenden Dreier zum Sieg vergeben, weil er auch sagen muss, er hat trotzdem eine gute Allround-Leistung. 14 Punkte, 6 Rebounds, 8 Assists, 4 Steals.
Ja, das stimmt schon. Aber ist dann halt auch am Schluss nicht alles. Ja.
Ja.
Wie gesagt, das ist damit dann jetzt hier weitergegeben. Wir werden nicht weiter die Braunschweiger schimpfen. Die wollen auch noch in Richtung Play-Ins gehen. Darum geht's bei Göttingen erstmal nicht. Aber die haben sich schon auch ein bisschen zumindest entfernt von dem, was aktuell irgendwie oder was lange gefährlich war.
Boah, enorm wichtiger Sieg. Also Göttingen nach dieser wirklich komischen Niederlage in Kreisheim, bei der sie ganz schlecht waren, ist das ein richtiger Befreiungsschlag. Sie haben ja Olivier Foucault verlängert, den Trainer, der da in Ruhe weiterarbeiten soll, den man auch wirklich die ganze Zeit gestärkt hat, in Ruhe hat arbeiten lassen und der jetzt mit dem neuen Vertrag in der Tasche dachte, das befreit vielleicht so ein bisschen, dann ist er gleich im ersten Spiel in Kreisheim rausgeflogen mit 2 technischen. Jetzt hat er das sozusagen wieder gut gemacht im Niedersachsen-Derby mit dem Sieg und das könnte ein ganz, ganz wichtiger Erfolg im Kampf um den Klassenverbleib sein, denn auch die Göttinger Spiele, die noch kommen, sind nicht sonderlich einfach.
Hau mal raus, um uns zu orientieren.
Ich hab das gestern mal nachgeschaut. Jetzt muss ich nochmal neu
googeln. Warte, ich kann auch kurz.
Nee, ich hab's.
Würzburg, also, Bonn.
Zu Hause gegen Würzburg wird schwierig. In Bonn, boah, zu Hause gegen Chemnitz tough. In Bamberg, kann man zu Hause gegen Oldenburg, würde ich sie auch als Außenseiter sehen. Ebenso in Vechta, Heimspiel gegen den MBC, da sind sie für mich Favorit. Und dann in Hamburg zum Abschluss, also aus meiner Sicht, Göttingen 8 Spielen, 7 Mal Außenseiter.
Ja, wäre ich bei dir, bei dieser Auflistung. Aber 9 Siege könnten schon gut reichen in dieser Saison, um in der Liga reichen zu bleiben. Ja. Okay, dann hätten wir den Spieltag soweit rund gemacht. Jan fehlt jetzt nur noch für euch und hier ist sie.
Die Big Starting Five.
Starting Five, Ruppi, wen hast du?
Jo, also gesetzt ohne jede Frage, auch wenn sein Team verloren hat, aber die hätten mit 900 Punkten verlieren können und Jonathan Stove wäre in dieser Starting Five gewesen mit 41 Punkten. Da führt kein Weg dran vorbei. Zusätzlich noch 5 Rebounds. Ihm zur Seite steht Gino Crandall, 27 Punkte, 3 Rebounds, 6 Assists. Dann spiele ich etwas größer mit Tim Schneider, der seinen Career High auflegt, 24 Punkte. Jeff Garrett, 23,7. Wieder bärenstark. Für mich so der klarste Chemnitzer MVP-Kandidat, wenn man da einen sucht. Und Norris Akpakoko mit einem Monster-Double-Double, der zweite Oldenburger in der Starting Five. 12 Punkte, 16 Rebounds. Das ist schon bärenstark.
Das ist tatsächlich ein dickes Ding. Okay, dann hätten wir, glaube ich, den Spieltag soweit rund. Haben über alle Blockbuster-Wechsel noch gesprochen und über vieles, die, ja, wo einfach sehr interessant war. Aber wir haben das jetzt schon häufiger angerissen. Jetzt wollen wir es auch noch ein bisschen vertiefen. Wir haben noch 2 Themen für euch, nämlich das eine, die späten Wechselfristen. Und das andere ist noch unser Spotlight, das wir noch für euch haben, das heute etwas kürzer wird, in der nächsten Woche dann sehr viel länger. Da werden wir nämlich dann einen Schwerpunkt mit Jugendbasketball haben, zusammen mit einem absoluten Experten auf dem Gebiet. Also könnt ihr euch jetzt schon mal drauf freuen. Aber deshalb jetzt die beiden Themen noch, und zwar die. Ruppi, ist es aufgefallen, unter unseren Posts bei Social Media wurde sehr viel kommentiert bei diesen Wechseln, die jetzt zustande gekommen sind, gerade bei dem von Ariel Hook-Porti. Und da schreiben zum Beispiel User: Verpflichtung zu diesem Zeitpunkt der Saison, 8 Spieltage vor dem Ende der regulären Saison, sind mit Wettbewerbsverzerrung nur milde umschrieben. Hierzu sollte sich die Easy Credit BBL etwas einfallen lassen. Nein, es einfach verbieten. Das ist zum Beispiel eine Meinung. Und dann habe ich nochmal nachgefragt, warum das denn so ist. Und darauf kam die Antwort, weil Lubu 26 Mal ohne Hook-Porti angetreten ist und die 8 folgenden Gegner mit Ludwigsburg mit ihm klarkommen müssen. Natürlich kann jeder bis zum 31.03. nachverpflichten. Ich halte den Zeitpunkt schlicht für zu spät. 31.01. oder nach der Hinrunde wäre okay. Ja, das fand ich erstmal interessant. Zweite Meinung dazu noch, die ich auch noch kurz vorlese. Dann können wir aber auch in die Diskussion gehen. Weil finanziell besser situierte Teams, wie Ludwigsburg eines ist, mehr Möglichkeiten haben, während der Saison zu scouten und schneller handlungsfähig zu sein. Mal angenommen, also rein hypothetisch, Leistungsträger von Ludwigsburg und Crailsheim verletzen sich zeitgleich am 28.03. Die Wahrscheinlichkeit, dass Ludwigsburg bis zum 31.03. Ersatz hat, ist da deutlich höher als in Crailsheim. Da spielen viele Faktoren noch eine Rolle, natürlich auch Standortattraktivität, Finanzen und Scouting. Die natürlich,
ich weiß nicht, ob die Wahrscheinlichkeit höher ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist höher, einen vernünftigen Spieler nachzuverpflichten, weil du eben mehr Geld hast. Mit geringerem Budget kriegst du eben nur eine Schublade drunter.
Ja, aber das hast du im Sommer genauso. Ich meine, wenn ich 10 Millionen Spieleretat habe oder 1 Million Spieleretat habe, dann kriege ich halt bessere Spieler, wenn ich den 10 Millionen Etat habe.
Genau, also den Punkt sehe ich tatsächlich nicht. Ansonsten, den anderen, da bin ich dabei. Ich finde es, also Ende März finde ich schon ziemlich spät. Ich weiß nicht, ob es in Frankreich noch so ist, aber eine Zeit lang konntest du mal in Frankreich zu den Playoffs noch wechseln. Das finde ich, dann lass es sein. Also, was soll das? Und so, ja, es ist in gewisser Hinsicht wettbewerbsverzerrend, weil es eben die Mannschaften benachteiligt, die im Sommer einmal eine gute Arbeit gemacht haben. Man hat ja genug Zeit nachzuverpflichten. Man kann nichts für eine Verletzung oder wenn jemand krank ist, oder wenn es mal nicht klappt und du hast 4 Patronen und ob man die wirklich so lange ausreizen muss, das weiß ich nicht. Also für mich ist es zu spät. Ich würde es mindestens 1 Monat vorziehen. Dann würde ich sagen, ist es weniger wettbewerbsverzerrend. So nach der Hinrunde finde ich eigentlich, das passt ganz gut. Oder Ende Februar von mir aus Schwierig ist natürlich, dass in allen möglichen Wettbewerben es unterschiedliche Meldefristen gibt. Das verkompliziert das Ganze natürlich nochmal enorm. Wem diese langen Wechselfristen sicherlich etwas bringen, den Punkt sehe ich auch, das sind die Spieler. Weil Spieler, die vielleicht im März bei einem Team entlassen werden, weil es um nichts mehr geht, weil das im Mittelfeld gefangen ist oder in Europa ausgeschieden sind, die haben so die Chance, nochmal auf den Arbeitsmarkt zurückzukehren und müssen nicht auf ein gewisses Gehalt verzichten und auf den Sommer warten, bis sie wieder eine Chance bekommen.
Man muss dazu wissen, die Vereine können 3 Spieler, beziehungsweise sie können 4 Spieler nachverpflichten bis Ende Februar. Und wenn sie keine 4 nachverpflichtet haben, dann ist es egal, wie viele sie nachverpflichtet haben. Sie können nur noch einmal nachverpflichten bis Ende März. Die Regelung finde ich gut. Die wurde auch von der Bundesliga, und die Bundesliga sind ja dann im Endeffekt die 18 teilnehmenden Mannschaften, die jeweils ein demokratisches Stimmrecht haben, wurde von denen so abgestimmt. Von daher geht da jeder mit, die kleinen und die großen Clubs. Da hat weder der eine noch der andere eine größere Stimme als der andere. Entsprechend verstehe ich die Aufregung nicht ganz. Vor allem, warum sollte ich dafür belohnt werden, wenn ich im Sommer gute Arbeit geleistet habe? Wenn ich denn auch wie Ulm beispielsweise im Januar letztes Jahr mit Caboclo und mit Brandon Paul die entscheidende Nachverpflichtung mache, um dann am Schluss der Saison erfolgreichen Basketball zu spielen.
Ja, du kannst ja auch nachverpflichten bis in einer gewissen Zeit. Die Frage ist, ob man es wirklich bis Ende März reinziehen muss. Was ich finde, was dem Ganzen so ein bisschen die Luft nimmt, ist, schau mal, welche Nachverpflichtung so spät in der Saison hat bislang irgendwie einen gravierenden Einfluss gehabt. Das sind in der Regel Spieler, die sind aus gutem Grund verfügbar und häufig können sie nicht das Ruder rumreißen oder irgendwas entscheiden.
Und vor allem macht ein Spieler im Normalfall, kann einen Unterschied machen natürlich, aber macht der so einen Unterschied, dass du dann komplett anders zu bespielen bist? Also Heidelberg beispielsweise.
Kommt auf einen Spieler an, aber sicherlich.
Heidelberg zum Beispiel.
Die Spieler, die du kriegst, sind in der Regel.
Holt Justin Jaworski. Okay, wichtiger Spieler, haben wir jetzt in den letzten Spielen gesehen, war gegen Crailsheim jetzt am Wochenende auch wieder sehr erfolgreich unterwegs, hat seine Mannschaft da sicherlich mit zum Sieg getragen. Aber macht das einen Unterschied, ob jetzt Leo Westermann im, weiß nicht wann er geholt wurde, im Dezember oder was? Oder Oktober? Oder Jaworski, der halt jetzt vor kurzem geholt wurde, am Schluss das Spiel entscheidet? Ich finde nicht. Und vor allem macht das einen Unterschied, ob Bonn gegen Heidelberg spielt und Ludwigsburg gegen Heidelberg spielt und da liegen irgendwie 3 Monate dazwischen und ein Spieler, Jaworski, hin oder her. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass der Einfluss so riesig ist, dass es tatsächlich eine Wettbewerbsverzerrung wäre, wie es da viele geschrieben haben. Dass es vielleicht eine kleine Verschiebung gibt, ja, aber dann muss man vor der Saison schon sagen, jeder hat das gleiche Budget, jeder hat gleich viele Scouts, jeder hat die gleichen, exakt gleichen Voraussetzungen. Wir sind quasi in einem luftleeren Raum und dann können wir gucken. Aber alles Weitere, was den Regeln entspricht, die sich die Bundesliga und die Bundesligisten damit selber gegeben haben, ist absolut im Soll. Und es ist auch nicht, dass irgendwie 8 Spieler nochmal im März ausgetauscht werden dürfen, sondern es ist der eine letzte, der für möglicherweise 8 Spiele kommen kann. Ich glaube nicht, dass Ariel Hugporti jetzt den Einfluss bei Ludwigsburg hat, die zu einem Meisterkandidaten zu machen. Aber er kann sie ihnen natürlich noch helfen im weiteren Playoff-Rennen. Aber hätten die Teams um sie rum genauso gehabt. Ulm, Bonn oder wer auch immer hätte genauso die Chance gehabt. Also ist ja auch so.
Das natürlich auch ist.
Ist auch so, dass der Markt und der Etat relativ ähnlich ist dann in einer ähnlichen Tabellenregion. Also dass jetzt Ludwigsburg nicht das doppelte Budget von Bonn hat, auch zum Schluss noch für den Spieler. Und wenn ja, dann haben sie halt davor gut gewirtschaftet.
Ja, ist ja auch nicht unbedingt so, dass es jetzt für den Gegner schwierig wird, weil du den Spieler nicht auf der Rechnung hast. So, der Spieler muss ja auch erstmal extrem schnell integriert werden. Also ist wahrscheinlich eine Nummer zu hoch gehangen, Wettbewerbsverzerrung, das Wort. Ich würde es wieder, sagen wir mal, einen Monat vorlegen. Das wäre so ein bisschen meine Lösung da, das Ganze.
Ja. Ich finde die Regelung, wie sie ist, super, weil wenn sich hinten raus Spieler noch verletzen, vielleicht auch 2 oder 3 Spieler verletzen, dann kann man zumindest mal noch einmal nachverpflichten. Ich finde die Regelung, wie sie ist, gut.
Das ist eine schöne Diskussionsgrundlage auch für die Zuhörer.
Ja, total. Schreibt uns dazu sehr gerne jederzeit auf Social Media eure Meinung dazu oder auch gerne per E-Mail an podcast@big-basketball.de. Auch das lesen wir natürlich, antworten da auf alles und freuen uns über jede einzelne Zuschrift. Ja, Ruppi, dann haben wir jetzt nur noch für euch zum Abschluss
Das Big Spotlight.
Big Spotlight. Und da wollen wir kurz in den Jugendbasketball abtauchen, aber eigentlich nur, um euch zu sagen, wie geil das Ganze ist und dass ihr das unbedingt sehen solltet, wenn ihr irgendwie die Chance habt, diese Nachosterwoche einen halben Tag oder einen Tag frei zu nehmen, wenn ihr irgendwo in der Nähe von Mannheim, Heidelberg, Fürnheim, irgendwo in Süddeutschland oder bis über Frankfurt irgendwo wohnt, dann geht zum Albert-Schweitzer-Turnier. Das ist die inoffizielle U18-Weltmeisterschaft. Die hat jetzt, ich glaube, fünf Jahre in Folge nicht stattgefunden. Läuft jetzt wieder. Dort könnt ihr wirklich die absoluten Megatalente der kommenden Jahre und Jahrzehnte sehen. Da ist Slowenien, Italien, Australien, Japan, Griechenland, Deutschland, China, Tschechien, Ägypten. Also alles, was Rang und Namen hat, ist mit am Start und ihr könnt Teil des Ganzen sein und dort den ganzen Tag Basketball gucken. Und jetzt am Dienstag ist erstmal noch spielfrei, weil eben viel gespielt wurde bisher schon. Drei Spiele sind schon absolviert. Die deutsche U18, Deutschland ist mit zwei Teams dabei, ist bisher ungeschlagen, steht bei 3-0. Und das hat eine andere Mannschaft in deren Gruppe auch schon geschafft, nämlich Team Australien. Und das ist der Gegner am Mittwoch um 20 Uhr. Also falls ihr irgendwie die Möglichkeit habt, nach Mannheim zu fahren, dann macht das unbedingt, schaut euch das an. Aber natürlich sei euch empfohlen, das ganze Programm einmal durchzugehen. Verlinke ich euch gerne auch nochmal in den Shownotes. Geht vorbei, schaut's euch an und dann hört vor allem bei uns am kommenden Montag rein, beziehungsweise kommenden Dienstag rein. Da erscheinen wir dann mit Experte, da machen wir dann Jugendbasketball groß, sprechen über die Erkenntnisse aus diesem Albert-Schweitzer-Turnier, sprechen natürlich drüber The Ones to Watch, welche ihr auf eurer Liste haben solltet, wo ihr immer mal wieder reingucken solltet. Und so lange können wir nur sagen, drücken wir die Daumen, oder Ruppi?
Machen wir. Also ist auch, der DBB macht da richtig gutes Programm, auch auf Social Media und mit dem Livestream, lohnt sich da mal reinzuschauen. Ja.
Das also unser Tipp im Spotlight an euch. Unser allerletztes Thema war das. Wie ihr schon gehört habt, dann geht's in der kommenden Woche weiter mit FIBA Europe Cup Halbfinale von Chemnitz, das Rückspiel. Basketball, Champions League, Lubu und Bonn sind mit inbegriffen. Gibt einiges zu sehen, einiges zu erleben und natürlich auch Albert Schweitzer Turnier. Auch das gibt's übrigens zu sehen. Für alle, die nicht hinfahren können, DBB TV auf YouTube. Da könnt ihr dann vorbeigucken, da gibt's die Spiele dann auch kommentiert und dann gibt's in Richtung nächstes Wochenende die Entscheidungsspiele, die Platzierungsspiele, Halbfinale und Finale natürlich auch dann mit dem Kollegen Chris Schmidt am Mikrofon. Ja, das war's dann, oder, Ruppi?
Das war's.
Eine breite Bandbreite an Themen. Wie gesagt, eure Meinung interessiert uns immer sehr und dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Macht's gut, bleibt sportlich und wir hören uns. Ciao, ciao.
Ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.